Rede des Monats. Universitätsbibliothek Freiburg.
Die von der Universitätsbibliothek Freiburg als Podcast für den Monat Juli 2013 publizierte Rede wurde von Professor Dr. Otto Feld zum Thema Die Anfänge Konstantinopels und die Provinzen des Römischen Reiches vor genau 30 Jahren am 16. April 1983 auf der Tagung der Katholischen Akademie der Erzdiözese Freiburg über spätantike und frühchristliche Kunst an der Katholischen Akademie Freiburg im Breisgau gehalten. Die Tagung verfolgte die Frage, auf welche Weise sich die frühchristliche Kunst von einer Sepulkralkunst im engeren Sinne allmählich auf weitere zentrale Lebensbereiche der spätantiken Gesellschaft ausdehnte und nach dem Toleranzedikt des Jahres 313 als, Zitat, offizielle Kunst der neuen Staatsreligion aufsteigen und sich breit entfalten, Zitat Ende, konnte. Hatten sich die Christen der vorkonstantinischen Zeit einerseits den paganen römischen Herrscher- und Staatskult politisch verweigert, bedienten sie sich andererseits doch der Formensprache heidnischer Kunst. In der Folge, so im Tagungsprogramm akzentuiert, verwoben sich christliche und pagane Kunstformen immer enger. Zitat, die Christusdarstellung erhält Züge des Kaisers, der Kaiser leiht sich Züge Christi und der Bautyp der Basilika dient in der gleichen Zeit als Kaisersaal und als Gotteshaus. Zitat Ende. Dieser faszinierende Aspekt wechselseitigen Nehmens und Gebens bildete einen roten Faden durch die Vorträge hindurch. Zitat, welche Symbiosen ist die frühchristliche Kunst mit der heidnisch-antiken eingegangen? Welche Metamorphosen hat sie dabei erfahren? Inwieweit sind mit der Übernahme vorgeprägter Formelemente auch inhaltliche Aussagen assimiliert worden? Zitat Ende. Neben Feld, der den einführenden Vortrag hielt, sprachen am ersten Tag sein Freiburger Kollege Professor Dr. Walter Nikolaus Schumacher über konstantinische Architektur, Professor Dr. Jürgen Christern, Nijmegen, über Kultstätten für Kaiser, Kultstätten für Christus und Dr. Urs Peschloff, Göttingen, über Bestattung und Grab. Im zweiten Teil der Tagung sprachen Professor Dr. Josef Engemann, Bonn, zum Thema der Einfluss von Darstellungen aus dem Herrscherbereich auf die frühchristliche religiöse Bildwelt und Privatdozent Dr. Wolfgang Wischmeier, Heidelberg, über Perspektiven frühchristlicher Kunst für die Geschichte der alten Kirche.
Meine Damen und Herren, die Verlegung der kaiserlichen Residenz vom Tiber an das Goldene Horn durch Konstantin brachte für den Staat tiefreichende Veränderungen, für die Umgesiedelten manche Härten, die durch Legenden, aber auch durch sichere Nachrichten bezeugte Absicht, die neue Hauptstadt Rom ähnlich zu machen, wollte Schwierigkeiten mindern, zugleich aber auch die Kontinuität betonen. Von dem tatsächlichen Aussehen der konstantinischen Stadt besitzen wir keine wirkliche Anschauung. Nur allgemeine Züge der Topographie sind bekannt. Sie sehen rechts einen Stadtplan des modernen Istanbul, in den die Denkmäler Konstantinopels eingetragen sind. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit habe ich diesen Stadtplan nicht so gedreht, wie es hier links die alte Ansicht aus der Kosmographia von Sebastian Münster ist. Sie sehen ja, dass in diesem Falle die Stadt vom asiatischen Ufer aus über die Spitze der Halbinsel betrachtet wird, während wir hier von Süden schauen. Als Konstantin sich entschloss, die Regierung und damit den Amtssitz von Rom in den Osten zu verlegen, entschied er sich nach längeren Diskussionen für Byzantion, das hier auf der Halbinsel gelegen hatte und etwa, der Umfang ist nicht genau bekannt, etwa so groß gewesen ist. Der Ausbau und die Vergrößerung in dieser Stadt erfolgte eben von der Spitze der Halbinsel aus. Im Kern dieser Stadt lag das Hippodrom, das wohl schon in Teilen bestand, aber von Konstantin umgebaut und verändert wurde. Und von dort aus wurde eine große Straße angelegt, die zu der Stadtmauer, die in dieser Gegend hier verlief, führte. Eine große Platzanlage, das Forum Constantini, lag in der Mitte der Stadt, etwa hier an dieser Stelle. Und Kirchenanlagen sind hier in dieser Gegend vorgesehen gewesen. In dem Blatt aus der Vogelschau sieht man das ebenso. Wir haben hier vorne den Bereich des Sultanspalastes, der damals schon entstanden war, die Hagia Sophia, hier das Hippodrom, dessen große Rundung, die Sphendonae, hier in Teilen sichtbar wird, und sichtbar sind die großen Triumphsäulen, die auf den Fora, auf den großen Plätzen der Stadt standen, hier wohl die Säule Konstantins, während dort hinten die Säule vom Forum des Kaisers Theodosius noch zu sehen ist. An dieser Stelle hier, also vermutlich schon außerhalb der konstantinischen Stadtmauer, aber das ist nicht ganz sicher, im Stadtplan ist das hier an dieser Stelle, wo heute die große Moschee Sultan Mehmed des Eroberers steht, da stand die von Konstantin begründete Apostelkirche, von der nachher noch kurz die Rede sein wird. Denn nur von dieser Apostelkirche lässt sich mit einiger Sicherheit etwas aussagen über den Charakter, über die Art ihrer architektonischen Form. Freilich sind auch das nur Vermutungen. Die Apostelkirche, die dank den Forschungen von Dörries und Vogt als Werk Konstantins des Großen heute wieder angesehen wird, ist von Kaiser Konstantin zu Ehren der 12 Apostel errichtet worden. Freilich von ihrem Aussehen wissen wir nichts, da sie bei der Eroberung der Stadt durch die Türken 1453 oder bald danach abgerissen wurde. Und auch die wortreiche Beschreibung durch Eusebius bringt uns keine Klarheit. Der Kaiser ließ dieser Kirche für sich und seine Familie ein Mausoleum anfügen, über dessen Lage wir von Eusebius ebenfalls keine klaren Angaben erhalten. Vielleicht gibt ein Wort des Johannes Chrysostomus eine Hilfe für die Vorstellung, wie dieser Bau ausgesehen haben könnte. Johannes Chrysostomus, der 404 aus Konstantinopel verbannt wurde, sagt von dem Mausoleum Konstantins, in dem inzwischen auch seine Nachfolger bestattet worden waren, die Kaiser seien Türhüter der Apostel. Noch vor der Gründung Konstantinopels hatte Konstantin in Rom eine Kirche bauen und ihr ein Mausoleum anfügen lassen, das später als Grab der Kaiserin Mutter, der Helena, benutzt wurde. Die den Märtyrern Marcellinus und Petrus geweihte Kirche wurde vor mehr als 25 Jahren von Deichmann und Schirer ausgegraben, und Deichmann hat damals auf mögliche Beziehungen zur Apostelkirche in Konstantinopel hingewiesen. Es handelt sich um einen Bau von 65 Meter Länge und 29 Meter Breite, bei dem die Seitenschiffe um das halbrund endende Mittelschiff herumgeführt werden. Sie sehen links Grundriss und zeichnerische Rekonstruktion der Kirche und rechts die Reste des Mausoleums, das heute unter dem Namen Torpignatara in Rom bekannt ist. In Rom bzw. außerhalb der Mauern wurden während der letzten Jahrzehnte mehrere Kirchen dieses Typs gefunden, während vorher die Basilica Apostolorum, das heutige San Sebastiano an der Via Appia, als unerklärliche Ausnahme dastand. Das Mausoleum an der Via Labicana, das Sie hier links sehen, liegt in der Akte der Kirche an der eigentlichen Eingangsseite. Ist dies die Lage, welche Johannes Chrysostomos bei der Apostelkirche vor Augen hatte, als er von den toten Kaisern als Türhüter der Apostel sprach? Denkbar wäre, dass der Kaiser seine römische Stiftung als Vorbild für das Apostoleion in Konstantinopel nahm, zumal eben der Wille, die neue Hauptstadt der Alten anzupassen, ihr gleichzumachen, öffentlich bekundet wurde. Richard Krautheimer hat allerdings diese Apostelkirche Konstantins in Konstantinopel für einen kreuzförmigen Bau gehalten und begründete dies mit der Tatsache, dass viele spätere Apostelkirchen in anderen Städten und auch der Justinianische Neubau in Konstantinopel kreuzförmigen Grundriss hätten. Ein Argument also, das sich auf Architektur-Ikonografie stützt. In allerneuester Zeit hat sich auch Friedrich Wilhelm Deichmann dieser These von der Kreuzförmigkeit der konstantinischen Apostelkirche genähert, während er früher, wie gesagt, eine andere Meinung besessen hatte. Für die Apostelkirche Konstantinopels könnte man aber mit Hilfe eben dieser Architekturikonografie auch eine andere, nämlich unsere These unterbauen, indem man auf die eben schon erwähnte Basilica Apostolorum in Rom hinweist und auf eine ebenfalls den Aposteln geweihte Kirche in Anathabos in Kilikien, also im südöstlichen Kleinasien, hinweist. Mehr Gewicht, Sie sehen hier links den Grundriss der Kirche von Anathabos, rechts die Inschrift, die im Scheitel der Apsis hier über diesem Fenster angebracht war, aus der die Weihung an die Apostel hervorgeht. Mehr Gewicht als auf diese Architektur-Ikonografie möchte ich allerdings auf ein anderes Argument legen. Wenn nämlich in Kilikien ein Bautypus vorkommt, der sonst nur aus Rom bekannt ist, so liegt es nahe, in Konstantinopel das Bindeglied zu suchen, zumal die römischen Bauten alle Symmeterialkirchen sind, unter konstantinischen Zeit angehören, während die Kirche in Anathabos mitten in der Stadt liegt und aufgrund ihrer Bauornamentik zu den Baumaßnahmen Justinians nach einem Erdbeben gezählt werden muss, also in das 6. Jahrhundert zu datieren ist. Ein Amt, etwa das kaiserliche Baubüro, könnte die alten Pläne gekannt oder gar besessen haben, die dann in Anathabos noch einmal zur Ausführung kam. Wobei zu bedenken ist, dass es sich möglicherweise, allerdings keineswegs sicher, um die Bischofskirche von Anathabos handelt, jedenfalls nicht um eine Märtyrer-Gedenkkirche. Es ist freilich auch nicht ganz auszuschließen, dass noch andere Kirchen Konstantinopels des 4. Jahrhunderts nach diesen Plänen gebaut waren. Gustav Glück hat das aus ganz anderen Gründen schon vor mehr als 60 Jahren für die konstantinische Hagia Sophia vermutet, doch möchte ich diese Frage jetzt und hier nicht weiter verfolgen. Am Anfang des 5. Jahrhunderts verbrannte diese konstantinische Sophienkirche und schon 415 wurde der Neubau geweiht. Die Vorhalle dieser neuen
theodosianischen Anlage ist seit den Grabungen von Alfons Maria Schneider im Jahre 1936 bekannt, bei denen auch Hinweise auf die Ausmaße des Gesamtbaues gewonnen wurden. Die Kirche besaß die gleiche Breite wie der heute stehende justinianische Bau, nämlich 60 Meter. Der Bau muss also fünfschiffig gewesen sein und man kann ihn sich etwa so vorstellen wie St. Paul vor den Mauern in Rom, an deren Stiftung, die fast gleichzeitig mit der Errichtung der zweiten Sophienkirche Konstantinopels erfolgte, an deren Stiftung wie in Konstantinopel die kaiserliche Familie maßgeblich beteiligt war, also wohl auch das kaiserliche Baubüro. An der Bauskulptur dieser beiden Kirchen, St. Paul vor den Mauern in Rom und der Vorhalle der Hagia Sophia, so hat Deichmann gezeigt, wird aber der entscheidende Unterschied deutlich. Die Kapitelle von St. Paul übernahmen unverändert ältere Formen, die auch später in Rom noch verwandt wurden. Das heißt, in Rom stagniert die Entwicklung, während in Konstantinopel mit der Bauskulptur der theodosianischen Sophienkirche Neuland betreten wurde, zu dem die Wurzeln in den westkleinasiatischen Bautraditionen liegen. Es würde zu weit führen, diese Wurzeln hier aufzuzeigen, die für die Einzelheiten der Formenbildung sowohl bei den Kapitellen, eines sehen Sie rechts, wie bei dem Gebälk der Vorhalle der Sophienkirche ausschlaggebend gewesen sind und die sich in Städten wie Ephesus, Pergamon, Milet etwa nachweisen lassen. Der Einfluss Kleinasiens auf die Architektur und Skulptur in Konstantinopel wird hier zum ersten Mal greifbar. Doch schließt dies nicht aus, dass es ihn schon früher gegeben hat. Denn auch das vorkonstantinische Byzantion wird Beziehungen zu den großen Städten an der Westküste Kleinasiens gehabt haben. Auch für die konstantinische Zeit muss man mit solchen Einwirkungen rechnen, trotz der immer wieder bezeugten Absicht, die Stadt Rom anzugleichen. Noch Theodosius der Große macht am Ende des 4. Jahrhunderts das Forum Traiani zum Vorbild seines großen Platzes in Konstantinopel, von dem wir vorhin auf der Ansicht der Stadt die Triumphsäule in der Art etwa der Trajansäule noch gesehen haben. Die wegweisenden Schritte auf den Gebieten der Plastik und der Bauornamentik wurden, wie Deichmann und Kollwitz gezeigt haben, in theodosianischer Zeit im Anschluss an Stil und Technik der westkleinasiatischen Werkstätten getan. Die Bauten des fortgeschrittenen 5. Jahrhunderts zeigen Konstantinopel dann immer selbstständiger, ja führend für die ganze Region. Auch hier brachte die Gegenüberstellung zweier fast gleichzeitiger Bauten durch Friedrich Wilhelm Deichmann wichtige Erkenntnisse. Santo Stefano Rotondo in Rom und die Johanneskirche des Patrizios Studios in Konstantinopel haben auch in ihrer Bauornamentik nichts Gemeinsames. Dem Abbau alter Formen, der Reduktion in dem römischen Bau steht in Konstantinopel, Zitat aus Deichmann, ein Neuaufbau in folgerichtiger stilistischer Entwicklung gegenüber. Auch hier möchte ich mich darauf beschränken, Ihnen die Bilder zu zeigen, ohne Einzelheiten der Entwicklung etwa gegenüber den Bauelementen der Hagia Sophia Vorhalle hier herauszuarbeiten. Insgesamt wird etwa an diesem Gebälk von der Westwand der Johanneskirche des Studios die Fortentwicklung von antiken Proportionen des Gebälkes vor allem daran deutlich, dass hier die Schmuckformen, also der Fries mit der Akanthusranke, ein sehr viel größeres Gewicht bekommen hat, als es der Architrav hat, der auf einen verhältnismäßig kleinen Raum zusammengeschrumpft ist. Die Regierungszeit Justinians, den Sie hier und seine Frau in den Bildern von San Vitale in Ravenna sehen, bedeutet den Höhepunkt dieser Entwicklung. Konstantinopel wurde zum Zentrum aller künstlerischen Bestrebungen. Die Erkenntnis dieser Rolle der neuen Hauptstadt hat sich in der Wissenschaft in den vergangenen Jahrzehnten durchgesetzt, nachdem lange Zeit die alten hellenistischen Metropolen Alexandria und Antiochia als die in der Spätantike einzig künstlerisch produktiven Städte angesehen worden waren. Die führende Stellung, die Konstantinopel sich im Laufe des 5. Jahrhunderts erworben hatte, zeigt sich nicht nur in eigenen Bauleistungen, sondern in einer vielfältigen Wirkung auf die Städte und Provinzen des Reiches. Es ist also eine Umkehrung dessen, was am Anfang sich in Konstantinopel vollzogen hatte, als bei dem Willen, die neue Hauptstadt der alten Kaiserstadt am Tiber anzugleichen, aufgrund der Tatsache, dass vorwiegend kleinasiatische Bauleute und Steinmetze herangezogen wurden, sich ein starker Einfluss Kleinasiens, der kleinasiatischen Städte in Konstantinopel breitmachte, während nun die Ausstrahlung des großen künstlerischen Zentrums Konstantinopel bestimmend war. Aus unserer Betrachtung möchte ich jenen Teil dieses Einflusses ausschließen, der auf dem Export der Produkte jener großen Marmorwerkstätten beruht, die vor den Mauern Konstantinopels auf oder nahe den Inseln des Marmarameeres lagen. Er ist von Rudolf Kautsch festgestellt und von Deichmann genauer untersucht worden. Dazu gehört auch die Untersuchung gesunkener Schiffe, die wie jenes, das in der Nähe von Syrakus gefunden wurde, ganze Kirchenausstattungen in die Welt des Mittelmeeres transportierten. Ein Beispiel möge genügen. Aus den Ruinen der schon erwähnten Johanneskirche des Patrizius Studios in Konstantinopel aus der Mitte des 5. Jahrhunderts wurde schon vor 1914 ein Kapitell in die Berliner Museen gebracht. Das ist das linke Stück hier. Es handelt sich nicht wirklich um ein Kapitell, sondern um einen sogenannten Kämpfer. Das ist ein in der Spätantike erfundenes Bauglied, das zwischen Kapitell und Bogenansatz platziert wurde und das den neuen Bedingungen der Architektur besser entsprach, als es die oben ja quadratisch abschließende Form eines Kapitells tat. Also ein Kämpfer aus der Johanneskirche des Patrizius Studios in Berlin, zu dem sich die engste Parallele im Museum von Silifke, dem antiken Seleukeia am Kalykadnos, im südlichen Kleinasien in Kilikien befindet. Die Küstennähe dieser Stadt, Seleukeia, ihr großer Hafen neben der Mündung des Kalykadnos, des mittelalterlichen Saleb, ermöglichten die Anlieferung. Sie sehen das, ohne dass ich es genauer beschreibe. Die Motive sind völlig übereinstimmend. Das große Doppelblatt des feingezahnten Akanthus auf den beiden Ecken, rechts ganz genauso. Das große, großlappige Akanthusblatt in der Mitte, das in dessen Mitte ein Medaillon eingesetzt war, das in beiden Fällen aber herausgebrochen ist, aber die Blattbildung in allen Einzelheiten mit den großen tiefschattenden Augen und den Blattspitzen, die die Nachbarblätter, die Nachbarblattlappen berühren, das ist ja offenkundig aus derselben Werkstatt wie das Kapitell der Studioskirche. Also von diesen Einflüssen, die durch den Export in entlegene Provinzen geschahen, möchte ich hier nicht sprechen. Aber es ist auch sonst nicht möglich, alle Formen des künstlerischen Einflusses aufzuzeigen, der von Konstantinopel ausging. Ich möchte nur auf einige Bauten und ihre Probleme hinweisen, von denen man annehmen kann, dass sie die baugeschichtliche Entwicklung in der Hauptstadt widerspiegeln oder von ihr abhängig sind. In Kleinasien, besonders in Kilikien, findet sich eine Reihe von Kirchenbauten, welche unter der großen Zahl dreischiffiger Säulenbasiliken durch ihre besondere Lösung der unmittelbar vor der Apsis liegenden Raumteile auffallen. Von besonderer Wichtigkeit sind die Bischofskirche und die sogenannte Querhausbasilika Extramuros in Korikos, die Kirche Nr. 4 in Kanytelis und die Kirche von Chenet Chaenem. Der Ausschnitt, den Sie in der linken Karte sehen, gibt Kilikien wieder, das hier etwa diese Stelle einnimmt, also die Südostecke Kleinasiens, dort wo die Wege umbiegen nach Syrien, nach Antiochia am Orontes. Und innerhalb Kilikiens liegen die zu erwähnende oder die erwähnten und noch zu besprechenden Orte hier in diesem Teil. Anaxarbos, das vorhin genannt wurde, liegt hier. Korikos und Kanytelis liegen zwischen Lamas und Ayash hier an dieser Stelle. Und etwas ins Land hinein liegen die Orte Çatık-Ören, das nachher noch erwähnt wird, und liegt Chenet Chaenem, Himmel und Hölle heißt das, ein Ort, der ein Heiligtum zur Stadt Korikos gewesen ist, aber hier etwas landeinwärts auf den ersten Höhen des Taurus liegt. Von der Kirche in Kanytelis, der Kirche Nr. 4, veröffentlichte vor 80 Jahren Josef Strugowski als erster einen Grundriss, zu dem ihm Heberdey und Wilhelm die Notizen geliefert hatten. Dieser Plan enthielt einen entscheidenden Fehler, sodass seine Interpretation durch Liesenberg 1928 und Guyer 1950 zu irrigen Schlüssen führten. Einen neuen und besseren Plan gab 1962 Forsyth, den sehen Sie rechts. Strugowski hatte die Pfeiler am Ostende des Mittelschiffes, also diese Pfeiler hier, kreuzförmig, also ganz regelmäßig kreuzförmig gezeichnet. Und Guyer, der auf der Suche nach Vorbildern der mittelalterlichen Baukunst nördlich der Alpen war, nahm deswegen vor der Apsis einen nach allen Seiten durch gleich große Bögen abgetrennten Raum eine Vierung an. Er hatte also angenommen, dass von diesem Pfeiler aus, nach hier sowieso, weil hier ja die Säulenarkaden stehen, aber einmal ein großer Bogen hierhin geschlagen war und ein zweiter Bogen nach Osten, dem hätte dann hier ein weiterer Bogen entsprochen und dies wäre der vierte gewesen, sodass wir dort eine Vierung besessen hätten, wie Sie es zum Beispiel aus den romanischen Teilen des Freiburger Münsters kennen, wo ja die Pfeilerbildung eine sehr viel reichere ist, aber wo es sich um vier gleiche Bögen handelt, die eben diesen Raum, in dem sich Langhaus und Querhaus begegnen und durchschneiden, ausscheiden. Forsyth behielt zwar merkwürdigerweise den Begriff kreuzförmiger Pfeiler bei, obschon sein Plan, wie Sie rechts sehen, die Verhältnisse richtig wiedergibt. Die Arkaden des Mittelschiffs, und die darüber liegenden Emporen endeten an diesem Pfeiler und wurden von ihm mit einer Vorlage aufgenommen.
Das ist diese Vorlage mit dem Kapitell, und der entspricht hier die Vorlage mit Kapitell für das Obergeschoss, für die Emporen. Dazwischen hier der Ansatz der Arkaden des Langhauses, die also hier auf die erste Säule gespannt ist.
Der Pfeiler besitzt aber außerdem je eine Vorlage zum Seitenschiff. Das können Sie im Foto und im Grundriss sehen, für diesen Bogen. Und außerdem eine Vorlage mit Bogenansatz zum quer über das Schiff herüber zu diesem Pfeiler auf der Südseite. An der Ostseite ist indessen aus der Pfeilerachse zur Kirchenmitte hin verschoben, Sie sehen das am Grundriss, ohne Verbund der Pfeiler einer von einer Arkade durchbrochenen Trennwand angeschoben. Diese Wand gibt sich schnell als nicht zur großen Architektur gehörig zu erkennen. Es handelt sich um diese hier. Sie ist dünner als die Langhauswand des Mittelschiffes und ihre Arkade ist kleiner, was schon das niedriger liegende Kapitell gegenüber dieser Höhe anzeigt. Und auch das abschließende Gesims liegt unter dem des Langhauses. Das heißt, dass an dieser Stelle, an diesem Pfeiler, die Architektur des Langhauses zu Ende war, dass mit dem Pfeiler hier etwas anderes beginnt. Eine Raumaufteilung, von der nachher noch ausführlicher die Rede sein wird. Mit der Apsis-Stirnwand, die unten, man sieht es links im Bilde, leider stark gestört ist, hatte die Trennwand offenbar keinen Verband. Deutlich wird das in der Höhe der Emporen. Hier sind nämlich sowohl die Ostwand wie auch die Ostseite dieser Wand so gut erhalten, dass sich ohne Zweifel erkennen lässt, dass die Arkaden der Empore sich in diesem Teil der Kirche nicht fortsetzten. Hier gab es keinerlei Anschlüsse, weder an der Wand noch an diesem Pfeiler. Wir haben es also hier mit einem Bauteil zu tun, der durch einen großen Bogen quer über das Mittelschiff vom Kirchenraum, vom Langhaus getrennt ist und durch eine leichte Wand sich von den Nebenräumen, die in der Flucht der Seitenschiffe liegen, absetzt. Ein Querraum vor der Apsis, dem an den Seiten von den Nebenschiffen unabhängige Räume entsprechen.
Also ein Querraum, der optisch sich vom Langhaus absetzt durch den großen Bogen, dessen Vorlage und Ansatz Sie hier gerade noch sehen und in der sich auch gegenüber den Seiten absondert durch eben diese eingestellte Wand.
Das Mittelschiff läuft nicht bis zur Apsis vor. Die Probleme des Baues sind damit noch nicht alle aufgezählt. Da Konsolen in der Nordwand, die Südwand ist völlig zerstört, auch in den Pastophorien, also in den Nebenkammern, die links und rechts neben der Apsis im Grundriss zu sehen sind, ein Obergeschoss anzeigen. Doch ist die dünne Trennwand als Auflager für eine Empore ungeeignet, sodass möglicherweise
dieser Teil hier nicht zweigeschossig war, sondern nur wieder diese Nebenräume, die dann einen Zugang von Osten oder hier von diesem Raum her gehabt haben müssten.
Auch die Eindeckung des Raumes ist keineswegs geklärt. Die Zeichnung von Forsyth ist ein nur auf Vermutungen basierender Versuch. So viel aber ist klar. Es handelt sich um eine besondere Form des Querhauses, das im Grundriss die Form der Seitenschiffe die Flucht der Seitenschiffe einhält und das sich im Aufbau deutlich von dem dreischiffigen Langhaus abhebt und in sich unterteilt ist. Die Frage nach der Eindeckung des Querhauses bietet noch besondere Schwierigkeiten, deren Lösung auch davon abhängt, ob das Mittelschiff über den Emporen eine eigene Fensterzone besaß. Forsyth hat sie ausgeschlossen, weil die Wände für solche Höhen zu dünn seien. In der Tat hat die Vorlage für die Mittelschiffarkaden nur eine Breite von 49 cm. Also etwa hier zu messen, aber genauso gut auch im Westen auf beiden Seiten zu messen. Eine Breite von 49 cm. Doch ist zu bedenken, dass es sich dabei um Architektur in Haustein handelt, während bei den römischen Ziegelbauten, zum Beispiel San Agnese an der Via Nomentana, die Vorlage eine Breite von 60 cm, also 11 cm mehr hat. Auch die Kathedrale von Korikos hatte anscheinend eine querhausähnliche Anlage. Heute steht nur noch ein Teil der Apsis mit dem anschließenden Stück der nördlichen Ostwand. Ferner, also hier die nördliche Ostwand, ferner Teile der Vorhalle und der nördlichen Außenwand. Im Grundriss sehen Sie, dass die Reihe der Säulen im Mittelschiff im Osten durch einen Pfeiler unterbrochen wurde. Östlich davon fand man eine Plinthe, die wahrscheinlich zu einer Säulenbasis gehörte, und dann folgte ein vorspringender Wandpfeiler, der nach Guja mit der Ostwand in Verband steht. Heute ist von all dem nichts mehr zu sehen, und an der erhaltenen Ostwand, Sie sehen das hier links im Bilde, zeigen sich an der entscheidenden Stelle, etwa 90 cm von der Apsisecke aus nach Norden, keinerlei Spuren dieses Wandpfeilers. Die Wand ist völlig glatt. Dem Pfeiler, also diesem Pfeiler hier, fehlen an allen vier Seiten Vorlagen. Das heißt, es gab über dem Mittelschiff keinen Querbogen, wie wir ihn in Kanytelis gesehen haben, und die Seitenschiffe waren nach Osten durch eine ohne Verband zwischen eben diesen Pfeiler und die Außenmauer gestellte Wand mit breiter Öffnung begrenzt. Der Pfeiler bedeutet eine klare Zäsur. Östlich von ihm lag ein Raum, der sich vom Langhaus unterschied. Wie sich das im Aufbau auswirkte, kann ich mit Sicherheit nicht sagen. Wenn der Wandpfeiler, wie es scheint, tatsächlich entgegen den Angaben Gujas nicht in Verband mit der Ostwand stand, dann könnten er und die Mittelstütze zu einer ähnlich wie in Kanytelis locker eingestellten Trennwand gehört haben, die für die Architektur der Kirche nichts leistet. Das Dach müsste durch einen großen Bogen gestützt worden sein. Es ergäbe sich dann ein unechtes Querhaus, bei dem aber das Mittelschiff im Gegensatz zu Kanytelis optisch bis zum Apsisbeginn durchgelaufen wäre, ohne einen Transversalbogen, wie wir ihn in Kanytelis kennengelernt haben. Eine andere Lösung, die von Guja vorgeschlagen wurde, zeigt die Arkaden gleichmäßig nach Osten durchlaufend. In diesem Falle hätte der Pfeiler nur die Funktion gehabt, den Beginn des Bema, also des Altarraumes, zu markieren. Dafür gibt es neuerdings eine ganze Reihe von Parallelen. Erwähnen möchte ich nur die sogenannte große Kirche in Milet, bei der an der gleichen Stelle ebenfalls, wenn man den Ausdruck benutzen darf, ein Stützenwechsel vorgenommen ist, während bei der großen Kirche in Milet im Langhaus überall Doppelhalbsäulen als Stützen verwendet sind, steht an dieser Stelle, an der also der Altarraum beginnt, eine Rundsäule, wie sie hier für das ganze Langhaus verwendet wurde, während dann weiter hinten wieder Doppelhalbsäulen folgen. Es hat bei einem Bau, der in frühjustinianische Zeit zu datieren ist, es hat also diese Markierung des Beginns des Altarraumes durch Stützenwechsel, durch eine abgewandelte Stütze wiederholt gegeben. In der sogenannten Querhausbasilika Extramuros, deren Grundriss Sie rechts sehen, in Korikos, und in der Kirche von Chenet Chenem, von der Sie hier links eine allgemeine Ansicht von Süden sehen, stehen zwei Bauten vor uns, welche ein solches unechtes Querhaus deutlich besaßen. Am Grundriss der Querhausbasilika Extramuros, die Benennung stammt von Guja, lässt sich das deutlich ablesen. In beiden Kirchen scheint es den großen Ost-West-Bogen gegeben zu haben, der vom Pfeiler zur Apsis Stirn führte. Dazu trennt eine Schrankenanlage den Mittelteil von den Seitenräumen und diese Nebenräume sind wiederum von den Seitenschiffen abgetrennt. Wir haben hier den Pfeiler, wobei Sie bitte nicht denken mögen, der Pfeiler sei kreuzförmig, denn das Stück, was hier eingetragen ist, gehört nicht zum Pfeiler, ist ein großer Monolitherblock, der auf beiden Seiten gegen den Pfeiler gestellt ist und die Form eines Altares hat, möglicherweise ein Tisch, auf dem Opfergaben niedergelegt wurden. Jedenfalls hat dieses hier mit dem Pfeiler nichts zu tun. Im Gegenteil, es handelt sich um einen T-förmigen Pfeiler, dessen Hauptachse hier in Ost-West-Richtung verläuft und der einen kurzen Ansatz jeweils nach außen hat. Das heißt, die Arkaden werden durch diese Vorlage hier aufgenommen. Ein großer Bogen geht von hier aus nach Osten und eine Einengung des Seitenschiffes findet hier durch diese beiden Vorlagen statt, sodass sich dieser Raum von den Seitenschiffen ebenfalls deutlich abhebt, das Mittelschiff aber ungehindert, ungebrochen durch einen Transversalbogen bis zur Apsis durchläuft. Nun sehen Sie sofort, dass hier an der Apsis dieser Pfeilervorlage nichts entspricht. Trotzdem muss es diesen Bogen gegeben haben, das erfordert allein die Dachkonstruktion. Es bleibt also keine andere Wahl, als dass der Bogen im Osten auf einer Konsole an der Wand aufsaß. Es ergibt sich also gewissermaßen als Konsequenz daraus, dass bei Pfeilervorlagen mit einem Bogen zu rechnen ist, dass das Fehlen einer Vorlage an der Wand aber nicht einen Bogen ausschließt, weil der Bogen eben dort durch eine höher sitzende, heute nicht mehr erhaltene Konsole aufgefangen werden kann. Wie in Canutelis, wo ja die Vorlage des Pfeilers hier an dieser Stelle mit dem Bogenansatz der Quer- oder das Mittelschiff noch erhalten ist, weisen also die Vorlagen eines Pfeilers deutlich auf eine Gliederung des Raumes hin. In Korikos, rechts im Grundriss, lief also das Mittelschiff ungestört bis zur Apsis hin und die von den Seitenschiffen unabhängigen Nebenräume waren auf die Mitte hin ausgerichtet.
Sie waren gegen die Seitenschiffe abgeriegelt und waren ausgerichtet hier auf der Mitte hin, in der sich die Liturgie abspielte.
Also auch hier wieder das, was ein unechtes Querhaus genannt wird. Für solche Lösungen gibt es nicht sehr viele Parallelen in der frühchristlichen Architektur. Eine ganze Anzahl von Beispielen liefert aber die frühchristliche Architektur Griechenlands. Ein niedrigeres Querhaus haben Bauten wie die Demetrios-Basilika in Thessaloniki, die Sie rechts im Bilde sehen,
bei der Sie deutlich erkennen, dass das Querhaus niedriger ist als das Mittelschiff. Ja, dass in diesem Zustand, die Kirche hat viele Bauphasen, auf die ich im Einzelnen nicht eingehen will, dass bei diesem Zustand die Fensterzone sogar über das Querhaus hinweggeführt ist. Also ein Querhaus, das niedriger ist als das Mittelschiff, haben wir dort und vermutlich, das steht jetzt leider auf dem Kopf, aber das macht nichts, weil wir vor allem den Grundriss anschauen wollen. Wir könnten sonst sehen, dass hier allerdings wohl in Anlehnung an diesen Bau bei der Rekonstruktion eine ganz ähnliche Lösung vorgeschlagen worden ist. Aber hier sehen wir die Besonderheit der Querhauslösung sowohl in dieser Basilika A von Philippi wie auch in der Demetrios-Basilika, dass nämlich die Säulenstellungen des Langhauses in das Querhaus hinein und dort weiter geführt sind. Also eine Besonderheit, der wir in Kleinasien bisher nicht begegnet sind, aber dieser Bautyp mit gewissen Varianten ist im ganzen östlichen Mittelmeergebiet verbreitet und deswegen ist schon früher vermutet worden, dass er einen oder mehrere Kirchenbauten Konstantinopels widerspiegle, die allerdings bis heute noch nicht gefunden worden sind. Aber auch für die einfache, dreischiffige Basilika mit dem sogenannten unechten Querhaus, wie wir sie eben aus Kleinasien sahen, bietet Griechenland Vergleichbares. Die Basilika B in Nikopolis im Epirus, das ist also Nordwestgriechenland, ist zwar in ihrer Anlage fünfschiffig, doch zeigt sie das Problem deutlich, obschon leider gerade die das Mittelschiff nach Osten begrenzenden Pfeiler nicht gefunden wurden. Also hier an dieser Stelle ist nichts mehr entdeckt worden. So bleibt unklar, ob es quer über das Mittelschiff einen Bogen zwischen den Pfeilern gab. Vor der Apsis also ein selbstständiger und vom Mittelschiff unabhängiger Raum für die Liturgie ausgespart war, oder ob das Mittelschiff bis zur Apsis durchlief, begleitet von den vermutlich niedrigeren Querarmen, die gegen die Seitenschiffe durch recht massive Pfeiler abgeriegelt waren, also deutlich zur Mitte hin bezogen gewesen sind. Orlandos hat von dieser Kirche einen rekonstruierten Grundriss veröffentlicht, der an der Grenze des Mittelschiffs kreuzförmige Pfeiler, also wie das hier gepünkelt angegeben ist, zeigt. Ein Pfeiler also, der nach allen Seiten Vorlagen besitzt. Dies ist zwar eine durch Grabungsergebnisse nicht gestützte Hypothese, aber immerhin konnte Orlandos sich auf die Basilika von Dodona berufen, in der an der entscheidenden Stelle kreuzförmige Pfeiler gefunden wurden und in der Doppelbögen die Querarme gegen die Mitte abtrennen. Hier ist der kreuzförmige Pfeiler. In der Mitte dieser großen Öffnung ist eine Säulenbasis
beobachtet worden, also ein Doppelbogen, ein Zweierbogen, verstellte den Zugang von der Mitte hier in die Nebenräume. Bedenkt man, dass in zwei so weit auseinanderliegenden Provinzen, nämlich eben im Epirus und in Kilikien, gleiche Baugedanken und Grundrissplanungen beobachtet werden können, so ist es wohl nicht irrig, dies für die Wirkung einer zentralen, wahrscheinlich hauptstädtischen Entwicklung zu halten. Indessen in Konstantinopel, wo sich vermutlich diese Entwicklung vollzog, lässt sich bis jetzt ein solcher Bau nicht nachweisen. Nur an jene 1938 im zweiten Hof des Topkapı-Sarai ausgegrabene Kirche kann erinnert werden, deren Fundamente jedoch gerade an der entscheidenden Stelle stark zerstört sind, sodass mehrere Möglichkeiten zur Ergänzung bestehen. Alfons Maria Schneider ergänzte ein Querhaus, wie man es rechts im Bilde sieht, dem aber manche Einzelheiten des Befundes widersprechen. Zum Beispiel die Tatsache, dass am Ostende des nördlichen Seitenschiffes eine durchgehende Wand angegeben ist, Verzeihung, des südlichen Seitenschiffes. Das hat Schneider hier korrigiert in den Grabungsplan der türkischen Archäologen, in den Plan von Assis Ohan, ist hier eine durchgehende Wand eingetragen. Und Schneider hat aus Gründen der Parallelität zu dieser Türe dann auch hier eine Türe eingezeichnet. Ob das korrekt war, kann man heute nicht mehr nachprüfen. Walter Nikolaus Schumacher und Semavi Egece haben unabhängig voneinander kürzlich das Problem so gelöst, dass der weite Abstand der Umfassungsmauer der Apsis von den Pfeilern, die das Mittelschiff östlich begrenzen, dadurch erklärt wird, dass sie Nebenkammern angenommen haben, Pastophorien an dieser Stelle, wobei der Egische die Pastophorien sehr weit nach Osten ausdehnt, wofür es meines Wissens keine wirklichen archäologischen Grundlagen gibt. Aber wenn diese Rekonstruktion den tatsächlichen Verhältnissen entspricht, dann müsste dieser ohnehin recht unklare Bau hier vollkommen aus diesem Zusammenhang ausgeschlossen werden. Einen anderen Hinweis auf Verbindungen zu Konstantinopel, der freilich für sich selbst nicht viel besagen und auch die Herleitung des Bautyps nicht sichern würde, bringt die Kapitellplastik der kilikischen Kirchen. In der Bischofskirche von Korikos, der sogenannten Kathedrale, beobachtete Guja zwei Gruppen von Kapitellen, einheimische Arbeiten aus lokalem Stein und Marmorkapitelle aus den porkonesischen Werkstätten, zu denen es zahlreiche Vergleichsstücke gibt. In Kanytelis sind in allen Kirchen alle Kapitelle, soweit sie erhalten sind, lokale Arbeit. In der Kirche 4 sind 7 Kapitelle von Wand- oder Pfeilervorlagen, hier der Blick nach Westen, wo ein Kapitell der Südarkade erhalten ist, hier der Blick nach Osten, den wir ja anders und besser vorhin schon hatten, da sind also eine ganze Reihe von Kapitellen erhalten, auch hier an der Vorhalle. Also insgesamt 7 Kapitelle von Wandvorlagen, aber kein Säulenkapitell wurde gefunden. Unter den erhaltenen Kapitellen zeichnen sich 2 Typen ab. Rechts sehen Sie ein Kapitell mit wucherndem, kleingestacktem Akanthus, der in dieser Form auf Kilikien beschränkt gewesen zu sein scheint, wenn auch entfernt Verwandtes in Griechenland, zum Beispiel in Nea Antialos, zu sehen ist. Das andere Kapitell, bitte links weiter, Das andere Kapitel stellt eine provinzielle Nachahmung eines hauptstädtischen Typus dar. Es zeigt zwei Reihen gerahmter, schmaler und hoher Blätter des kleingezahnten Akanthus, wobei eben jedes einzelne Blatt nicht nur aus der Mittelrippe mit den Querzähnen besteht, sondern in sich noch einmal fest gerahmt ist durch diese umlaufende Linie. Es stellt, wie gesagt, eine provinzielle Umbildung eines hauptstädtischen Typus dar, von dem sich hervorragende Exemplare aus prokonesischem Marmor in Thessaloniki, rechts die Apsis der eben schon gesehenen Demetrius-Basilika, in Thessaloniki, in Korinth und im Museum von Jerusalem befinden. In Istanbul haben sich einige Stücke erhalten. Sie sind in die Mauern von Gedikule, also dem türkischen Sieben-Türme-Schloss an der Innenseite des Goldenen Tors der Stadtmauer, eingebaut. Pfeilerkapitelle, die wegen ihrer Eingebundenheit in die Mauer nicht näher untersucht werden können, die in ihrer Oberfläche auch stark bestoßen und korrodiert sind, so dass zuerst der Eindruck entstehen könnte, es handele sich gar nicht um Marmorarbeiten, aber bei näherem Zusehen zeigt sich, dass es sich doch um Marmorarbeiten, um bochonesischen Marmor handelt. Ein vor etwas mehr als 40 Jahren in Region gefundenes Kapitell. Region ist eine kaiserliche Sommerresidenz vor den Mauern Konstantinopels, etwa in der Gegend des heutigen Flugplatzes Jeschilkö gewesen. Ein vor 40 Jahren dort gefundenes Kapitell ist heute leider nicht mehr auffindbar, aber immerhin stammt aus dem Nachlass von Ernest Mambury dieses Foto, das zeigt, dass in Region Marmorkapitelle dieses Typs verbaut gewesen sind. Es ist also offenkundig, dass in Kanytelis eine Fernwirkung und provinzielle Umbildung dieses prokonesischen Kapitelltypus vorliegt. Es kommt in Kanytelis mehrmals auch an der Vorhalle vor. Die hauptstädtischen Stücke zeigen die gewohnte Form des kleingezahnten Akanthus, während das Kapitell in Kanytelis eher an ein Blatt Gerippe, an eine nadellose Tanne erinnert. Dies wiederum ist eine Form, die auch an anderen kilikischen Kapitellen zu sehen ist, wie zum Beispiel an diesem Kapitell aus Chantik-Uren, das im Hinterland von Korikos liegt. Einige Kapitelle des 6. Jahrhunderts in der Sergios- und Bachos-Kirche in Konstantinopel haben übrigens Verwandtes aufzuzeigen. Für einen anderen Kirchentyp, der bisher besonders aus Ägypten und Palästina bekannt war, haben Forschungen in Lykien neue Zusammenhänge ergeben. Martin Harrison veröffentlichte vor mehr als 20 Jahren die Kirche von Karabel in Lykien, also im südlichen Kleinasien, deren Chor die Form eines Trikonchos hat. Der Grundriss der Kirche, an dem man leicht die späteren Hinzufügungen erkennt, erinnert in seinem entscheidenden Teil dem Trikonchos an die ägyptischen Bauten dieses Typs, die Kirchen von Dendera, nördlich Luxor, sowie an das rote und an das weiße Kloster bei Sohag. Die älteste bekannte, nein, das auf der rechten Seite bitte weiter und links zurück. Der älteste bekannte Kirchenbau mit Trikonchos ist die von Paulin von Nola bald nach 400 in Cimitile bei Neapel errichtete Kirche. Die ägyptischen Beispiele entstanden etwas später, auch dann, wenn die Gründung des Weißen Klosters durch Abt Schenute um 440 auch den Bau des Trikonchos bedeutet, was aber nicht über alle Zweifel erhaben ist. Aus dem 6. Jahrhundert kennen wir eine ganze Reihe von Trikonchos-Bauten. Der justinianische Neubau der Geburtskirche in Bethlehem, die von Papst Pelagius in der Mitte des Jahrhunderts in Rom gestiftete Apostelkirche und die große Marienkirche im Blachernenviertel zu Konstantinopel, die unter Justin II., also zwischen 565 und 578, gebaut wurde. Erinnern möchte ich in diesem Zusammenhang an die kölnischen Beispiele, an deren Spitze Santa Maria im Kapitol steht, das kölnische Bethlehem, das mit ziemlicher Sicherheit eben an diese Kirchen anknüpfte. Griechenland besitzt in den Kirchen von Dodona und Paramysia aus dem 6. Jahrhundert Trikonchos-Bauten, die allerdings auch ihre besonderen Probleme haben. Unter allen Beispielen schließen sich die beiden Bauten von Karabel und Dendera am engsten zusammen. Die drei Konchen sind unmittelbar an ein mittleres Quadrat angeschlossen. Das Problem des Zugangs ist ähnlich gelöst. Doch besteht ein anderes Verhältnis zwischen Trikonchos und Langhaus. Jedoch scheint die Ähnlichkeit mehr eine zufällige Parallelerscheinung und nicht eine Abhängigkeit anzuzeigen. Martin Harrison glaubte, die Anregungen zu dem Plan von Karabel seien aus Ägypten, aus Syrien oder Palästina gekommen und gab dabei Ägypten den Vorzug, von wo nach seiner Meinung auch Cimitile angeregt sei. Aber 1925 hatte Ugo Monaret de Villar bereits die Meinung vertreten, dieser Baugedanke sei nicht in Ägypten entstanden. Er dachte an Konstantinopel oder Syrien, entschied sich aber für Syrien, weil er in syrischen Palastanlagen diese Bauform vorgebildet fand. Demgegenüber hat Krautheimer mit Recht auf italienische und nordafrikanische Bauten hingewiesen, die älter sind und von denen wohl die Anregungen ausgingen. Indessen muss doch die Frage gestellt werden, ob nicht auch Konstantinopel bei der Verbreitung dieses Bautyps eine wichtige Rolle spielte. Verbreitung heißt nicht Erfindung, denn der Trichoros war schon in der römischen Architektur sowohl als selbstständiger Bau wie als Teil einer größeren Anlage gut bekannt, wie Gräber und Palastanlagen lehren. Keine der gezeigten Kirchen weist aber unmittelbaren konstantinopolitanischen Einfluss auf. Weder gibt es importierte Bauglieder, noch zeigen die vorhandenen Stücke Formen, die mit der Kunst Konstantinopels eng zusammenhängen. Und doch waren die unter- und mittelägyptischen Kirchenbauten durchaus nicht frei von hauptstädtischen Einwirkungen, besonders im 6. Jahrhundert. Wulff und Kautsch haben das gegen Strugowski für die Formen der koptischen Kesselkapitelle festgestellt, die von entsprechenden Stücken in Konstantinopel angeregt sind, dieses hier im koptischen Museum in Kairo von Kapitellen in der Art derjenigen der Sergios- und Bacchuskirche in Istanbul. Die beiden Kapitelle links aus dem Jeremias-Kloster in Saqqara, ebenfalls im koptischen Museum in Kairo, sind nicht allein in ihrer Form hauptstädtischen Vorbildern verpflichtet, eben in ihrer Form als Kesselkapitelle, sondern auch ihr Dekor lässt sich auf Kapitelle aus justinianischer Zeit in Konstantinopel zurückführen, wie ein Vergleich mit den Nebenseiten der großen Kapitelle der Hagia Sophia lehrt. Sie sehen das rechts im Bilde. Die Nebenseiten sind diese Seiten hier, die aus großen horizontal gelagerten Blättern bestehen, deren Blattspitzen nach unten gerichtet sind
und die gewissermaßen an einem Gerippe, das aus Kreisen, aus Medaillons besteht, aufgehängt sind, beziehungsweise aus ihnen hervorwachsen. Sowohl bei diesem wie auch bei diesem Stück ist das ganz ähnlich. Das Mittelgerippe, von dem aus die Blätter horizontal zu den Seiten gerichtet sind und die Stellen zwischen den Blattlappen erscheinen hier wie mit einer Stanzmaschine ausgestanzte Dreiecke, die die Lebendigkeit des Lichtschattenspiels der Kapitelle der Hagia Sophia in keiner Weise besitzen, die aber durch farbige Fassung sicher noch differenziert gewesen sein mögen. Wulff hatte vor diesem Vergleich auch noch ein weiteres Kapitell aus Helouan, also der heutigen Stahlstadt südlich von Kairo, das sich heute in Berlin befindet, als eine provinzielle Nachahmung, als Abart der Kapitelle der Hagia Sophia bezeichnet. Auch in Kleinasien zeigt sich diese Stufe der Nachbildung hauptstädtischer Kapitelle. Dieses Kapitellfragment links stammt aus einem kleinen Bau in der Nähe von Mersin, wieder in Kilikien, der dadurch in nachjustinianische Zeit datiert wird. Diese Beobachtungen betreffen nicht unmittelbar die uns interessierenden Bauten. Sie zeigen aber, dass eine Wirkung der hauptstädtischen Kunst in Mittelägypten festgestellt werden kann. Ein vor etwa 20 Jahren gemachter Fund in Istanbul erlaubt vielleicht, einen Schritt weiter zu gehen und Beziehungen zwischen einem der gezeigten Bauten und Konstantinopel, wenn nicht zu erweisen, so doch wahrscheinlich zu machen. Dieses Fragment einer großen Wandnische war eines der ersten Stücke, die von der berühmt gewordenen Polyeuktos-Kirche in Konstantinopel wieder ans Tageslicht kam. Die von Martin Harrison und Nesich Firatle durchgeführten Grabungen in der 524 bis 27 erbauten Kirche konnten Standort und Zweck dieser Nischen nicht eindeutig klären. Sicher ist, dass sie in Zusammenhang mit ähnlich gebildeten Bogenöffnungen standen, an denen sich die Inschrift, die Sie hier sehen, fortsetzte. Da die in der Anthologia Palatina überlieferte Inschrift recht lang ist, muss man mit mehreren solcher Gruppen rechnen. Also Pfeiler, die von einer solchen Nische bekrönt waren, Bogenstellungen, an denen sich die Inschrift und teilweise auch dieser Blattdekor fortsetzte, bildeten Gruppen, die in irgendeiner Weise sich mehrmals in der Kirche wiederholt haben. Nischen als Teil der Baudekoration waren in der Architektur Konstantinopels vor diesem Fund unbekannt. Sie gehen, wie so vieles in der frühen Kunst Konstantinopels, auf kleinasiatische Vorbilder aus der römischen Kaiserzeit zurück. In den Thermen von Hierapolis haben sich in den Nischen des Kaldariums Reste einer Stuckdekoration erhalten, die ähnliche Motive zeigen wie die Nische von Polyeuktos. Im Theater der gleichen Stadt, das wohl aus severischer Zeit stammt, bilden solche Nischen mit Muschel einen Teil des Schmuckes des Kinefrons und am Theater von Perge in Pamphylien, also wieder Südtürkei, dessen Bühnenhaus in der zweiten Hälfte des zweiten Jahrhunderts weitgehend erneuert wurde, gehören solche Nischen nach Aussage ihrer Bauornamentik noch dem ersten Jahrhundert nach Christus an. Auch die ägyptischen Kirchen sind reich mit Nischen geschmückt. In Dendera, dessen Kirche Sie hier von Süden sehen mit Blick auf die Nordwand, sind die Außenwände der Kirchen mit drei solchen Nischen, ebenso hier auf der Südseite, geschmückt und, bitteschön, die westlichen Räume, die man hier sieht, bitte.
Und an den westlichen Räumen finden sich weitere solcher Nischen. Sie sind wie die ganze Kirche aus großen Quadern gearbeitet, Spolien aus dem in der Kaiserszeit errichteten Tempel der Göttin Hathor. Die Apsis ist zerstört. Man kann deswegen nicht sagen, ob in ihr Nischen in so dichter Reihung angeordnet waren, wie sie in anderen ägyptischen Kirchen, zum Beispiel in den vorhin erwähnten Klosterkirchen nahe Sohag, vorkommen. Wie in den ägyptischen Bauten, so gehört auch in der Polyeuktos-Kirche die Nische zum Innenraum. Eine Bemerkung in der Handschrift der Anthologia Palatina sagt das ausdrücklich. Die Ähnlichkeit des Motivs in den weit auseinanderliegenden Kirchen lässt an Verbindungen denken, deren Weg allerdings noch genauer zu bestimmen wäre. Die Architektur Konstantinopels und ihre Ornamentik wurzelt in technischer und künstlerischer Hinsicht in der kaiserzeitlichen Kunst Kleinasiens, in der auch die Muschelnische als Motiv weit verbreitet war. Ohne Schwierigkeiten könnte man unzählige weitere Beispiele aus Kleinasien, aber auch aus Syrien, aus Bosra zum Beispiel, vorführen. Die Nische ist also keineswegs, wie vielfach angenommen und behauptet wird, auf Ägypten beschränkt. Vielleicht ist die römische Kunst der alten Kulturlandschaften Kleinasiens, die an der Ausbildung der christlichen Kunst einen bedeutenden Anteil hatte, das Bindeglied gewesen zwischen Ägypten und Konstantinopel. Vielleicht ist aber auch in der Hauptstadt die Vorliebe des christlichen Ägypten für kleine dekorative Nischen ins Große gesteigert worden, das über die malerischen Wirkungen, wie sie in den Konchen der Sohag-Klöster bestand, hinausging. Aber das Motiv der Nischen lässt sich auch an zwei Kirchen Kleinasiens nachweisen. An zwei Bauten, die wegen ihres besonderen Grundrisses als eine Spiegelung der hauptstädtischen Architektur angesehen werden müssen. In der Kuppelkirche von Dag Pasare, die Sie rechts im Bilde sehen, im rauen Kilikien hoch im Tauros, sind an den Wänden der Seitenschiffe zu Seiten eines mittleren Fensters, man kann es leider in der Aufnahme nicht richtig sehen, das Fenster und die beiden Nischen, zwei Nischen angebracht, die allerdings ohne Muscheldekoration sind. Und in der Vorhalle der großen Kirche von Alahan Monastir ist die Kirchenwand mit kleinen Nischen geschmückt, deren Bogen von Säulen getragen wird. Beides Bauten, die mit der Architektur Konstantinopels eng verbunden sind und Nischendekoration aufweisen, eine Tatsache, die sicherlich darauf hinweist, dass das Motiv von Konstantinopel stammt und nicht von Ägypten auf diese kleinasiatischen Kirchen übertragen wurde. Das Schicksal der einst weithin bewunderten Hauptstadt des mächtigen byzantinischen Reiches hat es mit sich gebracht, dass in der Plünderung von 1204, durch die sich die christlichen Staaten Mitteleuropas bereicherten, und in der Eroberung von 1453 viele der glanzvollen Denkmäler vernichtet wurden, zahlreiche der in den mittelalterlichen Stadtbeschreibungen geschilderten Kirchen und Profanbauten sind vom eigenen Schutt und von den Neubauten späterer Zeit überdeckt. Die archäologische Forschung hat manches wieder an den Tag gefördert, jedoch um das künstlerische Bild gerade der Frühzeit Konstantinopels zu erfassen, muss man sich oft an die Provinz wenden, die allerdings manche Stufen der baukünstlerischen Entwicklung erhalten hat. Oder man wendet sich an die Plünderer von 1204, San Marco in Venedig. Ein Denkmal jener Ereignisse ist voll von Kapitellen, Säulenschäften und dergleichen. Darauf hat Friedrich Wilhelm Deichmann kürzlich ausführlich hingewiesen. Aber zwischen diesen Säulen, Schäften und Kapitellen befinden sich vor allem in der Vorhalle der Kirche eine ganze Reihe von Muschelnischen, sicherlich hauptstädtischer Herkunft und sicherlich aus dem 5. oder 6. Jahrhundert stammend, deren präzise Herkunft, also der Bau, aus dem sie stammen, nicht zu benennen ist, die aber weiter Zeugnis dafür ablegen, dass diese Nischenarchitektur, wie sie in der Polyarktos-Kirche aufgedeckt wurde, keineswegs ägyptischen Ursprungs ist, sondern in Konstantinopel auf der Basis der kleinasiatischen kaiserzeitlichen Architektur entwickelt worden ist. Ich danke Ihnen.
Professor Dr. Otto Feld wurde am 21. Dezember 1928 in Düsseldorf geboren und studierte nach dem Abitur auf dem Görres-Gymnasium seit dem Wintersemester 1950-51 Kunstgeschichte, klassische Archäologie und christliche Archäologie an der Universität Köln, seit dem Sommersemester 1953 an der Universität Freiburg, wo er vom Kunsthistoriker Professor Dr. Kurt Bauch 1959 mit seiner Arbeit über die Klosterkirche St. Johann bei Zabern promoviert wurde. Zu seinen akademischen Lehrern in Freiburg gehörten ferner der christliche Archäologe Professor Dr. Johannes Kollwitz und der klassische Archäologe Professor Dr. Walter Herwig Schuchart, dessen Rede über den Parthenon als Beispiel griechischer Baukunst aus dem Jahr 1971 die Universitätsbibliothek Freiburg als Rede des Monats 2011 publiziert hat. Zwischen 1961 und 1964 forschte Otto Feld als Stipendiat der Görres-Gesellschaft in Rom, wo er den christlichen Archäologen Friedrich Wilhelm Deichmann kennenlernte, dem er zeitlebens verbunden blieb. Nach der Teilnahme an einer Forschungsreise des Deutschen Archäologischen Instituts zu den gefährdeten christlichen Städten Nubiens ging er 1965 als Referent für Byzantinistik an das Deutsche Archäologische Institut nach Istanbul, wo er weitere Grundlagen seiner wissenschaftlichen Spezialisierung legte. Im Jahr 1969 kehrte Otto Feld nach Deutschland zurück, wurde zunächst wissenschaftlicher Assistent am Institut für Kunstgeschichte an der Universität Mainz, 1972 Assistenzprofessor und nach seiner kumulativen Habilitation Privatdozent und außerplanmäßiger Professor für Kunstgeschichte unter besonderer Berücksichtigung der frühchristlichen und byzantinischen Kunst. Bereits wenige Jahre später folgte der Ruf auf den Freiburger Lehrstuhl für christliche Archäologie und Kunstgeschichte an der Theologischen Fakultät, deren Dekan er 1983/84 war. Hier wirkte er als Nachfolger von Professor Dr. Walter Nikolaus Schumacher von 1982 bis zu seiner Emeritierung im Jahr 1994. Otto Feld war Mitglied der Görres-Gesellschaft, korrespondierendes Mitglied des Deutschen Archäologischen Instituts 1983 und Mitglied des Fachausschusses Madrid des Deutschen Archäologischen Instituts von 1989 bis 2002. Schwerpunkte seiner Forschungen waren das byzantinische Kleinasien und Konstantinopel, deren intime Kenntnis Otto Feld auf seiner ersten Reise zur Erforschung der frühbyzantinischen Bauten Kilikiens 1962 sowie durch seine Mitarbeit an Feldforschungen und Grabungsprojekten des Deutschen Archäologischen Instituts in Myra, Nikolauskirche und Milet, Michaelskirche zurückgeht. Ferner beschäftigte sich Otto Feld mit byzantinischer Bauplastik, mittelbyzantinischen Sarkophagen und Kapitellen. Insofern spiegelt das Thema seiner nicht lange nach seinem Ruf nach Freiburg gehaltenen Rede aus dem Jahr 1983 in charakteristischer Weise einen seiner zentralen Forschungsschwerpunkte wider. Von seinen Schriften seien stellvertretend erwähnt Beobachtungen an spätantiken und frühchristlichen Bauten in Kilikien, Bericht über eine Reise in römische Quartalschrift, Heft 60, Jahrgang 1965, die Seiten 131 bis 143, dann christliche Denkmäler aus Milet und seiner Umgebung, Gerhard Kleiner zum 65. Geburtstag am 7. Februar 1973 gewidmet, in Istanbuler Mitteilungen, Heft 25, Jahrgang 1975, und Beiträge in Propyläen Kunstgeschichte, Spätantike und frühes Christentum, erschienen in Frankfurt und Berlin 1977.